Da drüben ist nur noch der Garten von Johannes Erbecher, um den sich auch keiner mehr kümmert. Von Judith Kuckert. Es sprechen Lilli Anschütz, Iduna Böning, Christoph Hein, Julia Hosse, Susanne Wülfing und die Autorin. Musik: Bergisch-Brandenburgisches Quartett.
Die Berliner Mauer bestand aus 180.000 Tonnen Beton, 15.000 Tonnen Asbest, 6.000 Tonnen Schrott, 3.000 Tonnen Kunststoff und 100 Tonnen Holz und Dämmmaterial.
Da gibt es ja auch dieses Märchen von dem, von diesem Riesen, der einen ganz tollen Garten hat, aber hinter einer Mauer und die Kinder nicht reinlässt. Und weil die Kinder dann nicht mehr spielen dürfen, beschließt der Garten quasi, dass jetzt Winter ist. Und der Riese versteht nicht, was passiert. Und dann kommen die Kinder durch die Mauer geschlüpft. Oder ein Kind traut sich wieder und setzt sich auf den Baum. Und dann kommt der Frühling zurück. So.
Die Berliner Mauer, sie hat 37 Sprengstoffanschläge überlebt.
Dieses Unternehmen Mauerbau, was ein enormes logistisches Unternehmen war, da mussten ja, ich weiß nicht, da musste Armee transportiert werden, da mussten enorm viel Baumaterial organisiert und transportiert werden. Dass sie da das geheim halten konnte, ist mir ein Rätsel, weil es muss enorm viele Bewegungen in den, was weiß ich, 14 Tagen zuvor gewesen sein. Und das ist dem Geheimdienst nicht aufgefallen und der Bevölkerung, glaube ich, auch nicht, der Ostdeutschen.
Und die Mauer heute? Ein Ausstellungsstück. Teil eines Mauermuseums namens East Side Gallery. Eine Handvoll Beton, bunt bemalt, auf dem Charlottenburger Balkon meines sentimentalen und verrenteten Nachbarn. Oder ein Federgewichtbeton, umgearbeitet zu einem Stück Schmuck am Ohr einer Freundin, die gar nicht in Berlin lebt. Die Mauer ist das Stichwort Nummer 1, um den Westen an den Osten zu erinnern. Ist ein Synonym für Schmerz oder Phantomschmerz.
Ich war tatsächlich noch im 89 im Bauch meiner Mutter bei dem einzigen Bruce Springsteen-Konzert der DDR. Und dann hat die ganze DDR laut Born in the USA gesungen. Ja, meine Mutter war live dabei, hat wahrscheinlich mitgesungen.
Julia Hosse, geboren im Jahr der Wende, Illustratorin, Comiczeichnerin und in Hamburg lebend.
Es ist ja so, dass Karl Valentin sagt, alle Sachen haben drei Seiten, eine gute, eine schlechte und eine komische. Und ich habe mehr die komischen Seiten erlebt.
Susanne Wülfing, Jahrgang 1941, geboren in Zwickau, aufgewachsen in Frankfurt am Main, bekennende Westberlinerin und früher Anwältin.
Kämpfen für ein besseres Leben. Not und Armut darf's nicht geben. Ja, da sind wir auch dabei.
Iduna Böning. Jahrgang 1959 aus Hoyerswerda, hat Bauwesen studiert, war zur Wendezeit Töpferin und ist jetzt geschäftsführender Vorstand einer Galerie in Dresden-Neustadt.
Also meine Eltern fanden es romantisch, nach Strausberg zu ziehen. Und das war eigentlich nicht groß überlegt. Ich glaube, die haben halt auf der Karte geschaut, was so von Ost-Berlin vielleicht so eine Stunde ist oder so. Und dann haben wir das Haus gekauft.
Lilli Anschütz. 4 Jahre nach der Wende in Berlin-West zur Welt gekommen, aber aufgewachsen in Strausberg, Brandenburg. Sie lebt heute in Paris und studiert Bühnenbild.
Nee, das kann ich zum Beispiel nicht. Also dieses erzählen nochmal, weil ich schon sage, nee, ich hab's doch schon erzählt. Das wird schwierig. Also jetzt, wir müssen neue Geschichten finden. Gut.
Auch Christoph Hein, Schriftsteller, wohnhaft im schönen Havelberg, aber geboren in Schlesien, wird hier erzählen. Ebenso wie seine Westberliner Altersgenossin Susanne Wülfing. Beide sind Jahrgang 41, also die gleiche Generation. Iduna Böning aus Hoyerswerda und ich, Judith Kuckert, geboren am Rand des Ruhrgebiets, sind 1959 zur Welt gekommen. Wir sind Generation Mauer, könnte man sagen. Eine Bezeichnung, die mehr für Iduna Böning aus dem Osten als für mich aus dem Westen gelten mag. Nachwendekinder sind Julia Hose und Lilli Anschütz. Die eine Ost-Berlin, die andere als Kind von Westeltern um die Wendezeit herum geboren. Julia Hose lebt heute nach einem längeren Aufenthalt in den USA in Hamburg. Lilli Anschütz ist mit Künstlereltern gleich nach der Wende vom Westen aus nach Strausberg umgesiedelt, dem romantischen Ort, der zu Mauerzeiten privilegierten Parteimitgliedern vorbehalten war.
Ich merke auch, dass meine Erinnerung daran nicht ganz lückenlos ist. Ich glaube, ich habe viel auch verdrängt, glaube ich.
Die nicht mehr vorhandene Mauer wirft ihre Schatten, die sich von dem Objekt aus Beton, Asbest, Schrott, Holz und Dämmmaterial losgelöst haben. Die Schatten werden länger.
Es hat zum Glück keine Geschichten gegeben, die ich nicht überstanden habe.
Kapitel 1. 1977, die Sache mit dem Rock.
1977 war ich Lehrling. Zweites Lehrjahr hatte ich Pony. Klassisch Pony. Hatte harte Muskeln am Oberarm und in den Beinen, weil wir haben auf dem Bau gearbeitet. Und wir haben gemauert, wir waren im Bewährungsbau, wir haben große Stahlplatten geschweißt und genietet. Ich habe im Lehrlingswohnheim gewohnt, auch in der Platte. Kollektiv waren wir dann erschöpft, ne? Klar, und dann ab 18 Uhr sind wir dann irgendwie wieder erweckt und sind dann auf die Disco gezogen und haben ein bisschen Spaß gemacht.
...1977 in der BRD. In Köln hat die RAF noch nicht Hans-Martin Schleyer entführt. Wir steigen in Hagen um auf unserer Klassenfahrt nach West-Berlin. Helmstedt. Wir passieren die Grenze. Die Mädchen sind still. Bei den Jungen scheint die Grenze die Persönlichkeit zu verändern, aber nicht unbedingt zu deren Vorteil. Unter dem scharfen Blick der Grenzer, die mit Bauchladen für Transitvisa von Abteil zu Abteil gehen, nehmen sie sich wichtiger als sonst. Ein Blick verwandelt sie, eigentlich weich wie ihre Niki-Pullover, in politische Aktivisten, die plötzlich wissen, dass Widerstand sich nicht mit IE schreibt. Sie setzen ihre verspiegelten Sonnenbrillen auf und schlagen die Beine übereinander. Wir alle tragen Jeans.
Also wir hatten keine Jeans, war immer unser Traum. Ich hatte eine normale Stoffhose an, einen Pullover. Das Elastik. Aus Schkobau.
Am Bahnhof Zoo im Herzen von West-Berlin steigen wir aus. Die Mädchen sind noch immer still und eins von ihnen, ich, befürchtet, dass jene Aufsässigkeit mit der Lehrerin für Gemeinschaftskunde abgesprochen war, die der Klasse beibrachte, dass die DDR ein unterentwickeltes Land ist, weil es dort keine Ölsardinen gibt.
Also in Hoyerswerda gab es gar keine Farben. Die Farbe Grau und Schwarz und Grau-Weiß und Weiß-Grau, aber Hellblau und Grün, das waren nur die Primeln oder die Tulpen.
Eine Woche später, am Sonnabend, dem vorletzten Tag der Klassenfahrt, gehen wir rüber nach Ost-Berlin, Hauptstadt der DDR. Ich setze mich gleich am Übergang Friedrichstraße beim Tränenpalast vom Rest der Klasse ab und als es Abend wird, tausche ich im Eingang eines Hutgeschäfts, wieder nähe Grenzübergang Friedrichstraße, mit einer 16-Jährigen die Kleidung. Sie sechselte.
Ich bin sozusagen als New Generation, 59, geboren, bin ich im Neubaugebiet natürlich groß geworden, in einem der ersten Hochhäuser. Und dann sind wir in das WK 5E gezogen. WK ist die Abkürzung für Wohnkomplex. Und meine Eltern waren privilegiert, indem sie eine sehr schöne Neubauwohnung hatten.
Jenes Mädchen, das damals wohl sechselte vor dem Hutgeschäft in Ost-Berlin, nähe Grenzübergang Friedrichstraße, nähe Tränenpalast, jenes Mädchen also kriegte meine Jeans und ich im Tausch ihren Rock, der offenbar selber genäht war und sich rau auf meiner Haut anfühlte. Wie Moskau fühlte sich das an. Ja, so, als sei ich gerade in Moskau gewesen.
Wo ging denn die politische Grenze lang? Genossin Judith. Müssen wir mal wieder ins Parteilehrjahr.
Ja? Moskau. Ich weiß, das Bild stimmt nicht, aber das Gefühl. In meiner Vorstellung ist später, viel später, dieses Mädchen, mit dem ich den Kleidertausch vor dem Hutgeschäft nähe Grenzübergang Friedrichstraße gemacht habe, ein weiblicher Lehrling mit den harten Muskeln aus Hoyerswerda gewesen.
Hätte ich auch gemacht. Wenn ich dich getroffen hätte, Judith, ich hätte dir auch noch meinen Pionierausweis dazu gegeben. Also, der Jeans war mein und unser aller großer Traum. Ich habe mir als Schülerin immer oder als Lehrling damals immer gewünscht, wenn ich mal in den Westen könnte oder wenn ich die Möglichkeiten hätte. Jeans, Zahnarzt und blonde Locken. Das war mein großer Traum.
Kapitel 2, 1984. Palukka und romantische Umgebung. August 1984, 7 Jahre nach dem Kleidertausch. Ich stehe wieder am Grenzübergang Friedrichstraße. Es ist morgens 6 Uhr. Mit mir warten Hunderte von Leuten, die über die Grenze wollen, und ich bin die Letzte in der Schlange im Tränenpalast.
Ziemlich kaltes Gebäude. Große Schlangen, herzzerreißende Abschiede immer meistens. Also die Verwandtschaft verabschiedet da den Verwandten aus dem Westen, der wieder zurückging. Die dichten Reihen der Rentner, die abends mit vollgepackten Plastiktaschen zurückkamen.
Um 10 Uhr muss ich in Dresden sein. Habe ein Monatsvisum für den Sommerkurs an der Palukka-Schule, der wichtigsten Schule für modernen Tanz in der DDR. Ein Privileg. Ich darf, weil ich in Essen an der Schule von Pina Bausch Tanz studiere. Ja, deswegen darf ich nach Dresden reisen. Der Schreck sitzt tief. Ich werde zu spät kommen. In die Zone. In dieses Land, das in meiner Vorstellung immer am Rand eines öligen Sees im Halbschatten liegt. Ich spreche einen Grenzer in meinem Alter an und mache ein unglückliches Gesicht dabei. Palukka-Schule? Er schaut amüsiert zurück. Schon klar. Für eine Ballerina bin ich zu fett. Schon klar. Er glaubt mir die Sache mit dem Tanz nicht. Doch winkt er mich weiter, an der Schlange der Wartenden vorbei, bis ich ganz vorn stehe und meinen Koffer öffnen muss. Trikots, Schläppchen, Strümpfe, Haarspangen, Schokolade, Apfelshampoo. Ganz schön aufgerüstet, die Kleine, sagt ein älterer Kollege zu dem jungen Grenzer, der mich vorgeholt hat. 10 Minuten später steige ich in den überfüllten Zug nach Dresden Hauptbahnhof. Als ich aussteige, rieche ich nach dem Zug. Nach DDR eben.
Wir haben ja unter dieser Grenze, das ist ja schon erstaunlich, was Menschen sich so gefallen lassen, denn wir haben ja unter dieser Grenze nicht aktiv gelitten. Wir haben die hingenommen und wir wussten einfach, dass jede Reise, die man macht, ein paar Stunden länger dauert, weil man eben diese Grenzpapiere braucht und weil man da in der Schlange stehen muss. Und da haben wir auf dem Kühler Karten gespielt und gewartet, bis wir dran kamen, haben unsere Autos geschoben und haben diese Stunden da zugebracht mit einem gewissen Fatalismus, aber ohne Katastrophenstimmung. Wir haben hier gemütlich und glücklich gelebt auf der Insel der Seligen. Wir hatten weniger Stress als alle anderen und es gab keine stresserzeugende Gesellschaft, in der man aufsteigen musste. Wir haben einen großen Teil unserer Zeit in der Kneipe zugebracht und waren gesellig. Und West-Berlin war so eine Art Zwischenbereich zwischen DDR und Bundesrepublik. Ja.
1984, eine Woche später, Ende August in Dresden. Ein freier Tag an der Palukka-Schule. Wir machen zu 5 Tänzerinnen einen Ausflug bis in die Sächsische Schweiz. Wir sind 4 Frauen aus dem Westen, nur die 5. kommt aus Magdeburg. Nach einer Stunde Fahrt haben wir die Grenze zu Tschechien gefunden, obwohl keine einzige Straßenbezeichnung uns hinführte. Wir aus dem Westen finden das romantisch. Das Mädchen aus Magdeburg schweigt.
Also meine Eltern fanden es romantisch, nach Strausberg zu ziehen. Und das war eigentlich nicht groß überlegt. Ich glaube, es gab, die haben halt auf der Karte geschaut, was so von Ost-Berlin vielleicht so eine Stunde ist oder so.
An einer Kreuzung haben wir fünf im gelben Renault aus Gießen mit der Solotänzerin des dortigen Balletts am Steuer uns für eine Richtung ohne Schild entschieden. Der letzte Ort vor der Grenze hat 120 Einwohner und eine Kneipe. Sonnabend. Trinken Sie noch einen, sagt der Wirt. Am runden Tisch hinter der Tür sitzen Leute von einem tschechischen Wanderzirkus. Sie schauen so dunkel zu uns herüber und wir gehen deswegen ihre Vorstellung anschauen. Die Nummern rühren mich. Dressierte weiße Hunde, die durch Reifen springen, sekundiert von einer Ziege, die zählen kann. Ein Seiltänzer balanciert barfuß auf Kopfhöhe des Zirkusdirektors und springt am Ende des Seils in einen Teppich aus Glasscherben. Ein Jongleur lässt sorgfältig alles fallen und nennt sich deswegen Clown. Und ein altes Pferd mit aschgrauer Blässe, das zwischen den Beinen einer jungen, sehr bleichen Frau Walzer tanzt, lässt den Dreck vom Dorfanger bis in die dritte Zuschauerreihe fliegen, wo außer uns eh keiner sitzt.
Ich merke auch, dass meine Erinnerung daran nicht ganz lückenlos ist.
An jenem Abend ist mein Leben so romantisch gewesen, als hätte ich es in einem abenteuerlichen Buch gelesen.
Ich habe das auch gemerkt, wie meine Generation oder weil ich ja 94 geboren bin, wie wenig auch Kinder, die aus Berlin kommen, wie wenig die eigentlich so wissen. Oder ich glaube, da ist so ein großes Trauma passiert, das immer noch, gar nicht genug besprochen wurde.
Gegen Mitternacht fahren wir nach Dresden zurück. Wenige Kilometer hinter dem Dorf steht ein Mensch am Straßenrand und winkt. Straßenräuber, flüstere ich der Ballerina aus Gießen zu, Straßenräuber, gib Gas. Wir fahren an dem Menschen vorbei, neben dem plötzlich ein zweiter springt. Im Scheinwerferlicht eines Trabis, den wir erst jetzt sehen, macht er eine bedrohliche Geste. Zwei Straßenräuber. Die Ballerina aus Gießen steigt aufs Gaspedal. Äste schlagen gegen die Windschutzscheibe und uns wie ins Gesicht. Ich drehe mich noch einmal um und sehe, dass der zweite Straßenräuber am Ende seiner bedrohlichen Geste eine Leuchtkelle der Volkspolizei in die Nacht hinausgehalten hat. Wir halten an, zeigen die Ausweise. Vier Mädchen aus dem Westen, eins aus der DDR, nachts allein in der Nähe der Grenze.
Wo ging denn die politische Grenze lang, Genossin Judith?
Niemand sagt ein Wort. Wir sitzen im Auto, die beiden Volkspolizisten mustern im Licht der Taschenlampen unsere Gesichter wie abstrakte Zeichnungen. Nach einer Ewigkeit, in der der Wald bis zu uns ins Auto hinein nach Wald riecht, sagt der Ellenbogen des einen Polizisten etwas zum Brustkorb des anderen. Beide schalten die Taschenlampen aus. In die Dunkelheit einer Augustnacht des Jahres 1984 hinein kommt der Befehl: Weiterfahren.
Alle Sachen haben drei Seiten, eine gute, eine schlechte und eine komische. Und ich habe mehr die komischen Seiten erlebt.
Kapitel 3, 1985-86. Anekdoten.
Das meiste kann man ja nicht erzählen. Diese ganze leere Zeit, die macht ja eigentlich das Leben so aus. Ein Großteil. Und zwischendurch passieren dann halt Episoden. Und diese Episoden werden dann manchmal zu Anekdoten. Und das soll dann das Leben ausmachen. Was ja halt auch nicht stimmt irgendwie. Man erzählt immer so Geschichten von, mit diesen Halstüchern. Es sind immer so Geschichten von, wie lächerlich das alles so war, dieses ganze System. Und dass alle wussten, dass es jeder nicht ernst meint. So.
Kämpfen für ein besseres Leben. Not und Armut darf's nicht geben. Ja, da sind wir auch dabei.
Also so eine Geschichte, die zum Beispiel gerne erzählt werden, ist, du musst dir am 1. Mai die Flagge raushängen. Mein Opa hat das immer aus dem Klofenster gehangen, so. Hab ich rausgehangen. Aber das war so sein kleiner, okay, habe ich das halt ironisch rausgehangen, so. Es ist so eher...
Nee, das kann ich zum Beispiel nicht. Also dieses erzählen noch mal, weil ich sage, nee, ich hab's doch schon erzählt.
Eine meiner Lieblingsanekdoten. 17. Juni 1985. Ich habe, wie in jedem Jahr am 17. Juni, Geburtstag. An diesem Tag will ich mit den Freunden im Ostteil der Stadt Berlin feiern, drüben am Kollwitzplatz, wo der Cocktail Grüne Wiese besonders billig ist. Schnell wird es Mitternacht und ich muss zurück zum Übergang Moritzplatz. Es ist noch immer heiß, obwohl es vor einer Stunde ein Gewitter mit heftigem Regenguss gegeben hat. Ein paar Dutzend Schritte vom Grenzübergang entfernt bleiben meine Freunde vor einer großen Pfütze im schlechten Straßenbelag stehen, als sei dies ein See und ein Meer und wirklich unüberwindlich. Sie verabschieden sich von mir. Der eine, der mich zur Grenze begleitet hat, ist klein und schon älter. Er trägt die Haare zurückgekämmt und sieht mit seinen umgeschlagenen DDR-Jeanshosen aus wie ein rumänischer Lastwagenfahrer. Der andere ist groß, ein Alain Delon für Arme, also für mich. Und er hat, nicht nur wegen mir, auch heute Abend wieder zu viel getrunken. Die halbe Stunde, die ich wegen ihm zu spät bin, kann ich auch mit einem Sprung über die Pfütze nicht mehr einholen. »Sie sind spät«, sagt der Grenzer am Übergang Moritzplatz. »Ich weiß«, sage ich und drehe mich um, zärtlich, nicht hilfesuchend. Die beiden Silhouetten jenseits der Pfütze winken. Die Kleine winkt heftiger. »Sie sind eine halbe Stunde zu spät«, sagt der Grenzer und geht weiter ins Detail. »Wo sind denn die Liebhaber besser? Im Westen oder im Osten?« Ich gebe die richtige Antwort und darf passieren.
Geschichten müssen ja wachsen. In dem Moment, wo man sie erlebt, weiß man ja nicht, dass es eine Geschichte ist, die erzählenswert ist, sondern erst die nachträgliche Betrachtung führt ja dazu, dass man es erzählenswert findet. Aber während man es erlebt, weiß man es ja nicht. Man sitzt ja nicht da und sagt, oh, jetzt erlebe ich eine Geschichte.
Was eine Anekdote für mich ist, das ist so, ich glaube, wenn man eine Geschichte, wenn einem irgendwas wichtig ist und man versucht, das einem anderen irgendwie eindringlich und so, dass er sich auch daran erinnert, zu erzählen, dann ist so eine Anekdote oder so eine Kurzgeschichte, würde ich es, glaube ich, nennen, praktisch.
Eine weitere Lieblingsanekdote von mir oder auch Kurzgeschichte. Sommer 1986. Meine schöne Freundin Monika M. aus Berlin, Hauptstadt der DDR, hat ein Visum für 1000 Tage und will damit nach Hamburg umziehen. Sie wohnte bisher in Pankow. Ihr Visum kann sie in der Friedrichstraße 219 in West-Berlin abholen. Dort ist die Ausländerbehörde, wo sowohl Bürger der DDR als auch Ausländer ihre Aufenthaltserlaubnis und ein Visum bekommen. Meine Freundin M. hat im Westen immer Angst, sogar im KDW am Kurfürstendamm. Also gehe ich überall mit hin. Es regnet heftig, als wir in der Friedrichstraße 219 ankommen. Zwischen einer Tür aus Holz und einer Tür aus Glas beugt meine Freundin sich steif und mit hochgezogenen Schultern zum Sprechfenster des Pförtners hinunter. »Wo kann ich bitte...« Sie räuspert sich und fällt vor Angst fast um. Der Pförtner aber zeigt auf mich, auf meine Haare, die vom Regen nass und noch schwärzer sind als sonst. Da, sagt er, da mit ihrer Türkin da, müssen sie in den dritten Stock. Kapitel 4, 1987. Jazz. Im Haus der jungen Talente, dem Clubhaus der Jugend in Berlin-Ost, lerne ich 1987 K. kennen. Nein, K. ist keine weitere Lieblingsanekdote von mir. Sein Leben eignet sich nicht dafür, als Anekdote erzählt zu werden. K.s Leben ist ein tragisches. Warum heißt das hier so, Haus der jungen Talente, frage ich ihn bei einem Jazzkonzert dort, als wir in dem Club in der Klosterstraße für Bier anstehen. Ich gehe selber schon auf die 30 zu. K. ist so alt wie ich, schätze ich, als ich in sein schmales Gesicht schaue, das über dem hellen Anzug mit dem bunten Hemd unter dem Jackett auf den Untergang, egal welchen, zu warten scheint. Die sind hier alle doch gar nicht mehr so richtig jung, hier im Haus der jungen Talente, oder? Ach jung, sagt Kader. Was heißt schon jung? Talent ist wichtig. Talent ist Interesse. Geboren ist K. 1961 in Frankfurt-Oder. Beruf Journalist. Doch hat er mit 10 angefangen, Klarinette in der Feuerwehrkapelle zu spielen, in der Hoffnung, später einmal auf der Hans-Eisler Musikhochschule zu studieren. Ziel? Von Günther Bibi Sommer, dem legendären Schlagzeuger der DDR aus Dresden, für das Zentralquartett entdeckt zu werden und nach einer Tournee im Westen zu bleiben. Vielleicht in Wuppertal, wo bereits Jazzmusiker aus dem Osten leben, die nach einer Tournee rübergemacht haben. Außerdem ist Wuppertal neben West-Berlin das Herz der Free-Jazz-Szene in der BRD. Free-Jazz unterscheidet sich stilistisch so gut wie gar nicht in der BRD und der DDR. Hier wie dort. Egal ob im kapitalistischen oder im sozialistischen System, hat man sich längst von den amerikanischen Vorbildern, aber auch von der bürgerlichen Art, Jazz zu spielen, verabschiedet. Free Jazz wird, die innerdeutsche Grenze ignorierend, Ausdruck eines gemeinsamen anarchischen Lebensgefühls. Musik wird Möglichkeit, sich mit Schlagzeug und Saxophon zu wehren. Im Westen und im Osten. Und den Spruch, macht kaputt, was euch kaputt macht, in immer neuen Varianten zu vertonen. Die Zentren, die Glühpunkte des Free Jazz sind im Schatten der Mauer die Enklave West-Berlin und Berlin, Hauptstadt der DDR. Ein bergisch-brandenburgisches Quartett gründet sich Anfang der 80er Jahre. Die Besetzung Ost- und Westmusiker. Auch da wäre mein Freund K. sicher gern dabei gewesen. Dem bergisch-brandenburgischen Quartett gelingt eine Art von Wiedervereinigung Jahre vor dem Fall der Mauer. Und mein Freund K., verhinderter Freejazzer auf seine Art, blockiert im Februar 88 den Flughafen Karachi, Pakistan. Er hat eine Journalistendienstreise mit seinem Chef nach Vietnam gemacht. Umsteigen müssen sie in Karachi. K. weigert sich am Flughafen, zurück nach Schönefeld zu fliegen. Er hat die Dollars dabei, die ich für ihn über den Grenzübergang Moritzplatz geschmuggelt habe. Er hat sie in seinen aufgerollten Hemdsärmeln versteckt, als er am Flughafen verlangt, dem Botschafter der BRD zu sprechen. Ein Treffen wird arrangiert, allerdings kommt der Botschafter der DDR. Dieser verspricht K., dass er zurück nach Deutschland kann, ohne weitere Probleme. K. steigt in den Flieger. Als er am Flughafen Schönefeld gelandet ist, sieht er schwer bewaffnete Sicherheitskräfte auf den Dächern der umliegenden Gebäude. In einem fensterlosen Transporter wird er nach Hohenschönhausen gebracht. Damals weiß er noch nicht, was Hohenschönhausen ist. Dieser Ort ist nicht einmal auf den Straßenkarten von Berlin, Hauptstadt der DDR, verzeichnet gewesen vor 1989. Nach dem Mauerbau am 13. August 1961 diente Hohenschönhausen unter anderem als Haftanstalt für Menschen, die fliehen oder ausreisen wollten. Später sagt K., ich wusste nicht einmal, dass ich in Berlin war, als ich in einer fensterlosen Garage aus dem fensterlosen Transporter gelassen wurde. Viel mehr sagt er nicht. Er schweigt. Über alles, was die Zeit dort betrifft. Er hat in den Jahren danach über 20 Kilo verloren, aber nicht seine Erinnerungen. Er versucht zu vergessen. Eines Tages vielleicht wird ihm oder mir der eine Satz rausrutschen. Wir sind, was wir vergessen haben. Kapitel 5, 1989, die Wende.
Ja, da war ich noch nicht geboren.
Wir haben haben ja unter dieser Grenze, das ist ja schon erstaunlich, was Menschen sich so gefallen lassen, wir haben ja unter dieser Grenze nicht aktiv gelitten. Also man hat das halt hingenommen. Ne? Spiegelchen unterm Auto und ein Stock im Tank und so.
Also die Mauer ist ja gefallen im November 89. Und ja, aber wann ist genau die Mauer aufgemacht worden? 7. Nee. Ich war ja hier in Dresden. Über den Sommer sind ja schon ganz viele abgehauen nach Ungarn. Ich habe gedacht, bin ich entweder die Lichtausknipserin oder haue ich jetzt auch ab?
Die Mauer. Ein Objekt aus Beton, Asbest, Schrott, Holz und Dämmmaterial. Ja, es gab eine Mauerneurose auch im Westen, weil man rein geografisch vor der Wende der Mauer nicht entfliehen konnte. Abends fuhren meine Freunde und ich mit dem Auto oder dem Rad herum in den wenigen ländlichen Gegenden, die noch zu West-Berlin gehörten, auf der Suche nach freiem Raum und frischer Luft. Nicht nur deswegen war die Wende notwendig, auch für uns. Eine Notwendigkeit besteht laut Marx dort, wo eine Not gewendet werden muss.
Für mich war das als Kind auf alle Fälle ein magisches Wort, weil ich wusste, diese Wende, was bedeutet das so? Es war irgendwie immer so ein irgendwas aus der Vergangenheit, so wie der Krieg, die Wende. Da ist eine Mauer gefallen irgendwie. Habe ich natürlich auch vorgestellt, dass sie irgendwie einfach gefallen ist.
Vor der Wende starrten wir, die aus dem Westen, von Aussichtstürmen entlang der Berliner Mauer hinüber in das Fremde. Einige starrten feindlich, andere ängstlich, aber alle waren fasziniert. Wir hatten ja West-Berlin im Rücken. Uns ging es gut, aber der Kapitalismus ist kein Glaube und wirkt nicht so richtig als Magnet. Er ist nur eine Art zu leben, an die man sich gewöhnen kann.
Ich merke ja noch heute, dass die Mauer ein bisschen steht. Und zwar zu meinem Erschrecken, nicht nur für diese älteren Generationen, sondern auch bei den jungen Leuten. Ich merke, da ist immer noch so ein Ost-Berlin, ein West-Berlin. Und die Jugendlichen bleiben in Ost-Berlin oder West-Berlin, suchen ihre Wohnung in Ost-Berlin oder West-Berlin, je nachdem, wo sie herkommen.
Nee, ich glaube, das dauert richtig lange. Ich glaube, das dauert bestimmt noch 200 Jahre.
Also eigentlich hätte ich gedacht, das würde schneller vorbeigehen.
Meine Schwester, meine Cousine und mein Cousin und ich, wir wohnen alle in westdeutschen Städten inzwischen oder sogar im Ausland.
Ich hatte damals 1990, als ich gefragt wurde, wie lange es dauern wird, gesagt, es würde 40 Jahre dauern. Ich wurde damals beschimpft als bodenloser Pessimist, weil das würde irgendwie in 2-3 Jahren sein. Heute werde ich wahrscheinlich beschimpft als hoffnungsloser Optimist, weil das wird länger als 40 Jahre dauern.
Was mich mal schockiert hat, weil ich komme aus Ost-Berlin und ich kannte auch nur Leute aus dem Osten in dem Sinne. Und ich war nie in Hamburg vorher, bevor ich da hingezogen bin. Auch irgendwie merkwürdig. Aber ich habe dann eine WG gegründet und ich hatte mir Mitbewohner ausgesucht. Also mein Mitbewohner war Musiker und meine Mitbewohnerin war Schauspielerin. So eine kreativen WG, das war so meine Idee. Und dann meinte meine Mutter, ja, also meine Mutter kommt heute zu Besuch, darfst du aber nicht sagen, dass du aus dem Osten bist, weil die hasst Leute aus dem Osten, die finden das ganz schlimm. So,
hä? Misstrauen, was auch echt verständlich ist, das wird, glaube ich, sich lange halten.
Und dann stellt sich heraus, dass sie selber noch nie rüber war, in irgendeiner Form, noch nicht mal in Berlin war. Und das war für mich so merkwürdig, dass die Welt, wo ich aufgewachsen bin, quasi im gleichen Land, also heute im gleichen Land wohnen, dass dieser Teil nie relevant war für sie oder ihre Familie, aber in unseren Erzählungen halt immer da in dem Westen gespiegelt hat.
Nee, ich glaube, das dauert richtig lange. Ich glaube, das dauert bestimmt noch 200 Jahre.
Eine Nation trennt sich nicht über Nacht. Genauso lange, wie sie sich unendlich langsam voneinander fortbewegte, ich denke, genauso unendlich langsam bewegt sich jetzt aufeinander zu.
Und dann gab es nach der Wende so Leute, die mit ihren Porsches irgendwie durch ostdeutsche Städte gefahren sind und dann waren da so Schilder drin wie, eure Armut kotzt uns an.
Kapitel 6, 1991. Da drüben ist nur noch der Garten von Johannes Erbecher, um den sich auch keiner mehr kümmert. Ich wohne 18 Monate nach der Wende nicht mehr in Schöneberg, Berlin-West, sondern in Pankow, Berlin-Ost, im stillen Städtchen. Das ist ein besonderer Ort.
Es ist ein kleiner Ringstraße in Berlin-Pankow. Die Zugänge sind leicht abzusperren. Deswegen ist die Militärverwaltung, die russische, nach 1945 als Sitz nahm und den mit Schlagbäumen den Ring sperrte, sie das dann aufgaben und nach Grazhorst zogen, wurden es die privaten Häuser der DDR-Regierung. Der Ring blieb abgesperrt, man kam also ohne Passierschein nicht rein. Die Regierung wohnte dort privat, aber eben abgeschottet und unbelästigt von der Bevölkerung. Irgendwann zog dann diese Regierung nach Wattwitz raus. Damit folgte sie einer Auflage des Vier-Mächte-Abkommens. Nach dem Vier-Mächte-Abkommen durfte nämlich keine deutsche Regierung in Berlin, weder in Berlin-Ost noch in Berlin-West sein. Die DDR wollte von USA und so weiter anerkannt werden. Also sie zogen dann nach Wattwitz raus und dann blieb dieser Ring der zweiten Garde überlassen. Also nicht so wichtige Leute, beziehungsweise Witwen von früheren Amtsträgern, etwa die Witwe von Walter Ulbricht, Lotte Ulbricht wohnte da lange. Das drehte sich nach 1989 völlig und die konnten vielleicht die neuen Mieten nicht mehr bezahlen. Jedenfalls hat da eine absolute Auswechslung der Bevölkerung statt. Anfänglich waren es eigentlich nur DDR-Leute, die dort hinzogen, weil nach Berlin-Pankow wollte der Westen nicht. Pankow war so, etwa für Adenauer war Pankow das Synonym für DDR. Er sprach von Pankows Terror, wenn er Maßnahmen der DDR-Regierung meinte.
Im Frühjahr 1991 wird meine Wohnung in Schöneberg von einem eifrigen Westberliner Investor während einer meiner längeren Abwesenheiten ohne mein Wissen oder mein Einverständnis renoviert. Bei der Rückkehr ist sie unbewohnbar. Alle Wände sind herausgerissen. Die Kloschüssel steht gleich neben dem Bett, das unter Bauschutt begraben liegt. Ein freundlicher Herr vom Kultursenat, dem ich meine Heimatlosigkeit schildere, hat eine Bleibe für mich. Majakowski-Ring 46 bis 48. Die ehemalige Villa Grotewohl im stillen Städtchen in Pankow. Einen Steinwurf von Lotte Ulbricht entfernt.
Es erzählte mir ein westdeutscher Immobilienfritze, der dort Häuser hat, auch in dem Majakowski-Ring. Und mir ganz verzweifelt sagte, er kannte nur an Ostdeutsche vermieten, verkaufen.
Ich komme in der Grotewohl-Villa in Pankow in einem kleinen Dachzimmer unter, in dem auch die DDR-Schriftstellerin Irmtraut Morgner wohnte, kurz bevor sie starb. Ich wohne in dem Haus allein. Morgens aber kommen wie früher 6 Angestellte und machen sauber, was nicht schmutzig ist. Und einmal in der Woche, dienstags, gehen ein paar Veteranen vom Schriftstellerverband der DDR in die Kellersauna wie früher. Sie würdigen mich keines Blickes. Früher? Wann war das? Eines Abends sitzen ich und mein Freund K. in Otto Grotewohls ehemaligem Wohnzimmer. Grotewohl, erster Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik und begeisterter Zeichner und Amateurfilmer, spricht an jenem Abend aus dem Fernseher zu uns, in einem Dokumentarfilm. K. trägt wieder einen hellen Anzug, aber einen anderen als damals im Haus der jungen Talente. Er stellt den Fernseher leise und erzählt, dass der Taxifahrer ihn nicht bis vor die Villa Grotewohl bringen wollte, sondern angehalten hat am Eingang des stillen Städtchens, als sei dort noch immer eine Kontrolle. Grenze, sagt K. Auf dem Bildschirm hält Grotewohl weiter seine Rede über die Führungselite der DDR und über die mögliche oder notwendige Zusammenlegung von SPD und KPD. Ich höre nicht richtig hin. Die Tür zum angrenzenden Bad ist angelehnt. Boden wie Wände sind mit nachtblauem Velourteppich tapeziert. Das ist befremdlich, unhygienisch. In meinem Kopf wird das immer etwas mit der Stasi zu tun haben. Und in Kars Kopf?
Ich erinnere mich noch an einen Spruch, Stasi in die Produktion. Den Spruch haben wir leider nicht einlösen können. Die haben wir nicht in die Produktion geschickt, sondern die wurden arbeitslos.
Als mein Freund K. gegangen ist, höre ich ein Geräusch. Ich gehe ans Fenster, lege die Hände als Sichtschutz an die Schläfen und starre hinaus in die Dunkelheit.
Schickt die Stasi nach Benghazi, das reibt sich sogar einmal frei. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ist da jemand? Nein. Da drüben ist nur der Garten von Johannes Erbecher, um den sich jetzt auch keiner mehr kümmert. Ich schleiche mich hinauf in das Zimmer, das ehemalige Irmtraut Morgner Schreibzimmer, und drehe den Schlüssel zweimal um, obwohl ich ganz allein im Haus bin. oder auf der Welt. Ich schalte das Radio ein. Kapitel 7, 1999, die Akten.
Alle Sachen haben drei Seiten, eine gute, eine schlechte und eine komische, und ich habe mehr die komischen Seiten erlebt.
Kurz vor der Jahrtausendwende, bei einem Empfang des schwedischen Botschafters in Stockholm, kommt er auf mich zu, quer durch den Raum. Ich weiß nicht mehr, warum ich dort war, aber ich erinnere mich, wie die Menschen auseinandertraten, um ihn durchzulassen. Er ist nicht groß, aber breit und eckig wie ein Bodyguard und trägt ein kariertes Jackett. Dann steht er vor mir und wiederholt seinen Begrüßungssatz, weil ich ihn wie ein Schaf anschaue. Ich wollte sie schon immer einmal kennenlernen. Ja, dieser quadratische Mensch bleibt hartnäckig vor mir stehen und ich suche sein Namensschild zwischen den großen Karos auf seinem Revers. Gauk, sagt er, als er meinen scharfigen Blick endlich wahrnimmt. Gauk, wie die Behörde.
Da wurde ich angerufen, ob ich da nicht mal das mir anschauen will. Und dann bin ich mal mit Christiane da für, ich weiß nicht, 2-3 Stunden hingegangen und hab's aber dann abgebrochen. Es war so ein bisschen widerlich, ein bisschen lächerlich. Und ich war mit Christiane übereingekommen, dass ich nicht die zweite Hälfte meines Lebens damit verbringe, mir anzugucken, was die Stasi über die erste Hälfte meines Lebens aufgeschrieben hat. Und das haben wir dann einfach seite lassen.
Gauk? Wie die Behörde für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR, frage ich und schaue den quadratischen kleinen Mann mit dem Namensschild am Revers noch immer nicht viel intelligenter an.
Es gibt viele, viele, die durch verzwickte Geschichten gezwungen worden sind, in die Stasi einzutreten. Meine persönliche Meinung ist, man sollte, bevor man jemanden verurteilt, wenn er dabei war, man sollte fragen, wie es dazu gekommen ist, ne?
Wollen Sie sich eigentlich nicht mal Ihre Akte anschauen? Fragt Herr Gauk von der Behörde Gauk mich, und irgendwer neben mir greift nach meinem Ellenbogen. Jedes Ereignis, denke ich, hat seine seltsame Wirklichkeit darin, dass es auch anders hätte geschehen können. Habe ich das wirklich damals gedacht? Letztes Kapitel. Sommer 2019. Der Gurkenmann.
Bilder oder ob es Worte sind. Also so, ich finde auf alle Fälle, wenn man aus jetzt der erlebten Zeit oder so, wenn man daraus wieder einen Mehrwert schafft in dem Sinne, ob es jetzt Bilder sind oder Radio oder Roman. Ich weiß nicht, irgendwie macht es dann die Zeit wertvoller, die gelebt wurde, finde ich zumindest, wenn sie dann geteilt ist.
Juli 2019. Milchiger Seetag mit Mücken und dünnem Regen. Ich werde jetzt länger hier sein. Ich verbringe einen Teil des Sommers in Sacrow. Das ist ein Idyll zwischen Spandau und Potsdam. Die Mauer führte von 1961 bis 1989 hier entlang. Heute ist das ehemalige Grenzgebiet ein grüner, irgendwie alter Raum mit der Stimmung von Filmen wie »Wir Kinder aus Bullaby« von Astrid Lindgren. Ich hüte wenige Schritte vom Sacrower See entfernt ein Haus von Schweizer Freunden, die wie viele in den 90ern hergekommen sind, um die Sommer und andere Auszeiten hier am See zu verbringen. Ein Mann hinter dem Zaun zum Nachbarhaus mäht den Rasen, als zöge er in den Krieg. Er wohnt schon immer hier. Mit dem Bus ist man in knapp einer Stunde am Bahnhof Zoo. An der Bushaltestelle, von der aus man stündlich in die Stadt bis zum Bahnhof Zoo fahren kann, hat vor ein paar Tagen mein Freund K. gestanden. Als ich ihn abholen komme, bückt er sich gerade und liest den Text auf der roten Informationsstele, eine von vielen, die den Mauerweg entlang an die Opfer des Schießbefehls an der innerdeutschen Grenze erinnern sollen. Bei Grenzdurchbruchsversuchen sagt K. mit verstellter Stimme, als er mich sieht, muss von der Schusswaffe rücksichtslos Gebrauch gemacht werden, und es sind die Genossen, die die Schusswaffe erfolgreich angewandt haben, zu belobigen. K. macht die Stimme von Honecker nach. Jenen hohen Singsang, der die Litanei der Ostdeutschen Kommunistischen Partei zur Beschwörung werden ließ und für mich zu meinem eigenen DDR-Soundtrack wurde. K. lehnt sich an die rote Stele. An der Ecke hier, wo ich ihn vom Bus abhole, wurde 1975 Lothar Hennig erschossen. Er war 20. Der Busfahrer, der ihn an jenem Novemberabend hier aussteigen ließ, war sein Cousin und warnte ihn noch, dass Fluchtalarm herrsche. Lothar Hennig legte also seine letzte Strecke von 400 Metern zum Haus seiner Eltern im Dauerlauf zurück. Der erste Schuss traf ihn in den Rücken, ein zweiter fiel. Der Läufer stürzte, und als der Schütze, der den Schießbefehl befolgt hatte, sich ihm endlich genähert hatte, ging er in die Knie, um erste Hilfe zu leisten. Eine Stunde später kam der Arzt und ordnete den Transport ins Armeelazarett Drewitz an. Dort starb Lothar Hennig um 1.30 Uhr an inneren Blutungen. Nach dem Ende der DDR musste sich der Schütze 1996 dem Landgericht Potsdam stellen und wurde zu 14 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Als K. und ich beim Haus am Sarkower See, keine 100 Schritte entfernt von der Bushaltestelle, mit der Stele für Lothar Hennig ankommen, mäht der Nachbar keinen Rasen mehr, aber bringt Gurken für uns. Die Ernte ist reich, zu reich in diesem Sommer, und alles kann man ja nicht den Hühnern geben, sagt er. Als er durch das Türchen zurück in seinen Garten geht, schauen wir ihm nach und nennen ihn unter uns und dem Scherz den Gurkenmann. Klingt wie ein Deckname, sagt K., wir lachen. Die Stille danach rhythmisiert der Rasensprenger nebenan. K. trägt an diesem Nachmittag wieder einen Anzug, der dem ähnelt, den er trug, als wir uns bei einem Jazzkonzert im Haus der jungen Talente Ende der 80er kennenlernten, damals, als wir noch keine 30 waren und K. noch keinen Fluchtversuch auf einer Reise nach Vietnam gemacht hatte und also noch nicht ins Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen eingeliefert worden war. Wieder ist sein Anzug hell, aber das Hemd darunter nicht mehr bunt. »Geht es dir gut?«, fragt er mich. Ich nicke. »Ich«, sagt K., »ich fahre nächste Woche los mit dem E-Bike.« »Wohin?« »Nach Marseille«, sagt K. »Ja?« »Fluchtweg nach Marseille eben«, sagt K. K. ist am 13. Januar 1989 aus dem Gefängnis Hohenschönhausen entlassen worden und nach West-Berlin ausgereist. Warum? Ein Grund hat viele Gründe, und über Gründe spricht K. nicht, weder mit mir noch mit anderen. Vielleicht mit sich selbst. Er hat, nachdem die Mauer gefallen war, wieder als Journalist gearbeitet in einem Studio der 5 damals sogenannten neuen Länder für das ZDF. 30 Jahre lang hat er von dort näher Ostsee berichtet, nachdem er Ende 89 noch einmal in Berlin vor dem Knast Hohenschönhausen gestanden hatte, um dafür zu sorgen, dass Unterlagen nicht einfach verschwinden. Heute arbeitet er nicht mehr als Journalist. K. überführt Oldtimer, hat Asthma, Vorhofflimmern, kann nachts nicht schlafen und schraubt dann an alten Autos in seiner Garage herum. Er macht Yoga gegen die Schlaflosigkeit. Kopfstände gegen das Manische und das Depressive nennt K. das. Vielleicht hat das ja eine Wirkung wie damals.
Damals?
Ja, wie damals, als Marx den Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt hat, sagt K. K. hat Mitte der 90er eine meiner Freundinnen geheiratet, eine Frau aus Bamberg, und hat ihr noch vor der Ehe gestanden, dass er eine Immunschwäche hat. Es hat gedauert, bis er die Diagnose HIV-positiv beim Namen genannt hat. Wo er sich angesteckt hat, hat sie nie ihn, aber sich oft gefragt.
Sie sind noch heute zusammen. Beim Umzug in die erste gemeinsame Wohnung hat er seine Klarinette aus der Zeit bei der Feuerwehrkapelle Frankfurt-Oder verloren. An dem Abend, bevor mein Besucher K. Sacro wieder verlässt, sitzt der Gurkenmann mit seiner Frau beim Hühnerkäfig. Eine Feuerschale brennt. Die Hühner schlafen längst, aber die Partystimme der Frau, die aussieht wie eine Katze auf zwei Beinen, kräht bis zu mir herüber. K. fährt mit dem letzten Bus, Endstation Bahnhof Zoo. Als er sich im Anfahren noch einmal zu mir umdreht, schaut er wie ein Hund auf dem Rücksitz eines Autos zu mir herüber, tief und verständnislos. Mittags drauf erfahre ich aus einem Gespräch, dass in dem einzigen Restaurant am Ort beim Fältchenfilet aus dem Sacroer See nicht für meine Ohren geführt wird, dass der Gurkenmann früher mal Elektriker war. Früher? Wann war das? Der Gurkenmann hat bei Sacro den Grenzzaun zwischen Ost und West gewartet. Vor seiner Garageneinfahrt, erzählen sie sich am Nachbartisch, hat er soeben einen kleinen Stand mit einem ersten Kürbis, ein paar Tomaten und natürlich mit Gurken aufgestellt. Aus eigener Ernte steht auf dem handgeschriebenen Schild: Bitte zum Mitnehmen. Mir fällt ein Gedicht von Brecht aus dem Buchor Elegien ein, das einzige, das ich von ihm auswendig kenne. 8 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus hat er es geschrieben. Vor 8 Jahren? Da war alles hier anders. Die Metzgersfrau weiß es. Der Postbote hat einen zu aufrechten Gang. Und was war der Elektriker? Der Juli ist vorbei. Ich gehe zurück in die Stadt. Als ich den Kofferraum zuschlage, antwortet ein Huhn vom Nachbargarten mit einer Pucelle-Arie. In gegackerter Interpretation. Dido und Aeneas. When I'm leaving. Das Huhn hat sicher eine dramatische Frisur dabei, aber keinen Trennungsschmerz. Es hat nur ein Ei gelegt.
Wo warst du am Tag der Maueröffnung?
Ja, da war ich noch nicht geboren.
Und was meinst du, wo du bist am 30. Tag nach der Maueröffnung?
Warte. Ach so. Nee, warte, ich bin nicht so gut in Mathe. 30. Tag nach der Maueröffnung, 89, dieses Jahr. Ah, da bin ich sogar schon verheiratet, glaube ich. Oder? Ja. Weiß ich nicht, da bin ich in Frankreich wahrscheinlich. Und froh.
Sie hörten, da drüben ist nur noch der Garten von Johannes R. Becher, um den sich auch keiner mehr kümmert. Feature von Judith Kuckhardt. Es sprachen Lili Anschütz, Iduna Böning, Christoph Hein, Julia Hosse, Susanne Wülfing und die Autorin. Musik: Bergisch-Brandenburgisches Quartett. Ton und Technik: Johanna Fegert und Sonja Röder. Regie: die Autorin. Redaktion: Walter Filz. Eine Sendung des Südwestrundfunks 2019.